Damit hallo und herzlich willkommen hier beim Ballerflüsterer Podcast. Mein Name ist Benjamin Gründer und ich gehe mit euch heute durch ein ganz aktuelles Thema, was auch wieder von der Community kam, unter anderem vom Thomas. Und der hat mir wieder geschrieben, Thema Hochsommerangeln. Ich weiß, dass du da schon viel gemacht hast. Da gibt es aber noch die eine oder andere Meinung zu hören. Ich plane mit meinem Sohn die erste größere Schlauchboottour zu machen, 5 Tage. Es zermartert mir den Kopf, was jetzt bei anhaltender Hitze über mehrere Wochen das Sinnvollste sein könnte. Zur Wahl. Bei uns stehen aktuell Buhnangeln, Steinpackungsangeln in Deutschland, Flüsse in Frankreich, Altwassersysteme mit Wassereinlauf, also direkt zum eigentlichen Hauptfluss. Dieses Thema beschäftigt mich schon lange. Und so weiter und so fort. Danke. Ja, aus der Community. Das, wie gesagt, ein kleiner Auszug von Thomas seiner Frage. Und da wollen wir mal reingehen, weil ich jetzt nämlich ganz aktuell von der Tour gekommen bin, wo ich wieder gesehen habe, was Hochsommerangeln auch sein kann. Und da wollen wir da mal reingehen. Das ist so ein bisschen auch wieder so ein Revue passieren lassen, wie man es eigentlich nicht machen sollte. Und zwar habe ich in der Wallermesse Passau vergangenes Jahr meine Einladung bekommen, also das habe ich relativ häufig, aber die war persönlich über die Messe, ob ich nicht mal Lust hätte, in Ungarn an einem Privatsee zu fischen. So, und da habe ich gesagt, generell gerne, also immer, aber mein Problem ist natürlich das Finden von der Zeit. Und dann hat man ja, das kennen viele von euch auch, man nimmt dann die Zeit, die man überhaupt zur Verfügung hat. Dann schaut man in seinen Terminplaner, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Okay, da hätte ich ein Zeitfenster, da machen wir das. Und mein Zeitfenster war die erste Juliwoche. Ja, was ich natürlich dabei komplett außer Acht gelassen habe, ist Ungarn, ist Hochsommer, ist ein See mit 7 Hektar, ist ein Gewässer ohne Frischwasserzulauf, ist ein Gewässer mit maximal 2,50 Meter, eher 3 Meter Wassertiefe. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm, muss ich wirklich gestehen. Ich habe das nur nach einem Terminplaner ausgemacht. Vollmond war durch oder war zu der Zeit. Hat für mich soweit alles gepasst. Hat meinen Michel gefragt, ob der Zeit hat. Ja, passt alles, nehme ich mir eine Woche Zeit. Wir fahren dahin. Jetzt sind wir mit wenigem Fahren dahin gefahren. Und am ersten Morgen, wo ich mit dem Schlauchboot eine Erkundungstour gemacht habe, habe ich wirklich gedacht, mein Echolot ist kaputt. 34 Grad Wassertemperatur, grasgrünes Wasser, eine durchschnittliche Tiefe von 60 bis 80 Zentimeter und den tiefsten Punkt, den ich überhaupt gefunden habe, war 2,40 Meter. Ja, das war alles in allem schon mal wie so ein Schlag ins Gesicht, wo es mir dann wie Schuppen von Augen gefallen ist, dass ich in derselben Zeit an gefühlt 5000 interessanteren Gewässern hätte sein können und ich mir aber genau das wieder rausgesucht habe. Das war wieder diese bittere Pille, dass man immer denkt, man weiß so viel. Und sicherlich ist das Wissen da, aber wenn man dann was plant oder so, sehr häufig wie so ein Brett vom Kopf hat, zumindest ging es mir so, wo ich dann gedacht habe, um Gottes Willen, warum habe ich das jetzt wieder gemacht? Ja, die Zusammenfassung von der Woche ist schnell erzählt, gefühlt 5000 Karpfen, das ist dann alles so eine Liga, also von 500 Gramm bis 3 Kilo, vielleicht der größte Fisch 5 Kilo und ansonsten war es das. Ich hatte einen Biss auf Waller mit einer Knochenmontage und das war es eigentlich schon. Und das ist sicherlich nicht dem geschuldet, dass das Gewässer oder was so schlecht war oder schlecht ist. Das kann ich nicht beurteilen, weil wie gesagt, dir reicht die Zeit nicht dafür. Es war leider schon am Anfang vorherzusehen, dass das hinten raus eigentlich ein Griff ins Klo ist. So muss man es ganz ehrlich sagen. Und das war natürlich dem geschuldet, dass ich das null bedacht habe, dass wir Hochsommer haben, dass man ein flaches Gewässer haben, ohne Strömung, ohne, ja, dass da Sauerstoff ins Wasser kommt. Und dann war das Ergebnis leider vorherzusehen an dem Tag, wo ich angefangen habe. Und das ist sicherlich einer der ersten ganz wichtigen Punkte, die ja der Thomas auch aufgeschrieben hat. Es zermartert in den Kopf, welches Gewässer. Und da fällt natürlich erstmal so ein Alt rein oder was ich da gemacht habe, totaler Blödsinn, so ein kleines Gewässer in so einer Phase weg. Ungarn ist brutal heiß. Wir waren wirklich, ja, also von mir aus über 1000 Kilometer. Italien ist da für mich deutlich kürzer. Und jeden Tag über 40 Grad oder um die 40 Grad. Ja, und da heizen sich natürlich solche Gewässer auf. Und der Schlüsselmoment ist meistens so ab 24 Grad Wassertemperatur. Da merkt man dann schon, dass das Eutrophieren von Gewässern, also die werden dann so grasgrün, das ist die Blaualge. Ist zwar immer komisch, dass der Name so gewählt wurde, weil das Wasser dann grasgrün ist, aber das ist die eins der ältesten Lebewesen, die es überhaupt gibt. Ein Einzeller, der sich dann teilt und der entzieht dem Wasser zusätzlich Sauerstoff. Und da gibt es ganz viele Phasen, wo das Wasser wirklich so grasgrün ist. Das sieht dann aus wie geflockt. Viele von euch werden es dann kennen. Und das passiert dann ab dieser Schwelle nach oben, also so 23, 24 Grad nach oben, und dann entzieht den Gewässer so viel Sauerstoff noch zusätzlich, was man dann eh schon relativ wenig gelöst haben durch das warme Wasser, dass die erfolgreiche Fischerei da eigentlich schon, ja, an ACTA gelegt werden kann. Natürlich, wie immer, man kann da auch den ein oder anderen Fisch fangen, aber meistens dann nur wirklich vielleicht dann noch beim aktiven Angeln, wenn ich es überhaupt schaffe, den Köder davor zu setzen. Und das war halt wieder so ein Handicap, was wir jetzt hatten, durch dieses flache Wasser. Ich hatte zwar Kajak, Live, alles dabei, aber da an Fische ranzukommen, war unmöglich aus zwei Gründen. Zum einen standen die Press im Ufer drinne, Wurzelwerk, und dann stehen die auf 50 Zentimeter, 60, weil die das dort hatten, und da war ganz viel unterspültes Ufer. Da waren Fische drin, da hat man auch ab und zu welche rausschwimmen sehen, also größere Fische definitiv. Und die stehen da nicht an den tiefsten Punkt. Das ist dann auch immer wieder so ein Örtlaube, aber das hängt an den Gewässerstrukturen zusammen. In dem See, wo ich war, war es halt so, dass das für die der beste Rückzugspunkt war, dieses Wurzelwerk. Und deswegen als allererstes diese Hochsommerfischerei Gewässerwahl. Da hatte ich das auch schon, und das ist ja eigentlich das Blöde, warum ich mich jetzt selber wieder so in den Allerwertesten beißen konnte, in meinem aktuellen Buch darüber verschiedene Kapitel gemacht, wann sinnvoll ist, welche Gewässer zu befischen. Und da steht unter anderem dieser Hochsommer dabei. Natürlich alles, was Strömung hat, Flüsse, aber auch jetzt kommen viele interessante Gewässer erstmal zum Tragen, und das sind tiefe Tagebauten, Stauseen, weil die sich eben zwar auch aufwärmen, aber durch diese Tiefe sehr häufig jetzt eine Sprungschicht entsteht. Und da ist es dann so, dass es eine Wohlfühltemperaturzone gibt. Und die liegt im Hochsommer meistens so um die 14 bis 16 Meter Wassertiefe. Plus, minus. Das muss man natürlich versuchen rauszufinden. Heutzutage mit einem guten Echolot sieht man eine Sprungschicht sehr, sehr einfach. Die Sprungschicht bildet sich dann immer aus, wenn der Wind fehlt, um die komplette Wassermenge, also bei so einem tiefen Stausee, überhaupt umzuwälzen. Das ist das kalte Grundwasser, also das Wasser, was am Grund steht, auf 20, 30, 40 Meter oder wie tief halt das Gewässer ist, umgewälzt wird nach oben, und dass es dadurch durchmischt wird. Und wenn das fehlt, entsteht eine Sprungschicht, und die zeigt sich auf dem Echolot sehr häufig, ja, wie so ein Film. Das sind diese Schwebteilchen, also das Plankton. Und das sieht man dann sehr, sehr schön auf normal jeden Echolot. Und wie gesagt, da muss man sich ein bisschen rantesten, und da gibt's immer so eine Wohlfühlzone für die Fische. Das war schon beim Karpfenangeln vor vielen Jahren immer so. Zum Beispiel kann ich mich an meine letzte Cassien-Tour erinnern, 2010, wo die damals auf 14 bis 16 Meter lag. Und da habe ich nämlich gerade aktuell hier mein Fangbuch noch vor mir liegen, das war auch Anfang Juli. Und da kamen alle Fische auf dieser Tiefe und auch viele Welse damals. Wirklich einige Welse, also es war immer so ein Schnitt von zwei Welsen auf einen Karpfen zu der damaligen Zeit. Und die kamen auch tief. Und das Oberflächenwasser, weil ich es hier jetzt gerade vor mir habe, hatte damals 26 Grad. Und die 16 Meter Kante zum Beispiel hatte 14,5. Beziehungsweise bis 15,6, und ab 18 Meter war das Wasser 8 Grad, beziehungsweise 7,8. Also das war wirklich heftig, und auf sowas müsst ihr dann achten. Und das ist, wie gesagt, dann der richtige Zeitpunkt, um solche Gewässer sich dann vorzunehmen. Aber natürlich auch erstmal der Aufwand, diese Zonen zu finden. Und wenn wir solche großen Hitzeperioden haben, würde ich als erstes schon mal dann die zwei Gewässertypen mir vornehmen. Flüsse oder tiefe Stauseen. Alles andere würde ich da erstmal außen vor lassen. Ja, ich habe selber gemacht, aber wie gesagt, das war wieder so ein, ja, eine Schnapsidee, ehrlich gesagt, von mir, wo ich das, was ich selber geschrieben habe, gar nicht im Kopf hatte und habe es dann trotzdem gemacht und wurde mal wieder dem belehrt, was ich ja so häufig dann auch, ja, den Leuten versucht zu vermitteln. Wenn ich nur mal Zeit habe und ich nehme mir diese und gehe angeln, ist ja immer die Frage, was mache ich dann oder wo mache ich das? Und dann ist halt die Erfahrung Gold wert, weil man dann genau weiß, gewisse Gewässertypen kann man ja sich quasi schenken zu der jeweiligen Phase. Und ich habe jetzt halt den Kapitalfehler gemacht, habe das null auf dem Zettel gehabt und bin dann dahin gefahren mit wehendem Fahren. Und am Tag der Anreise, beziehungsweise am ersten Tag, wo ich dann fischen war, habe ich gemerkt oder gewusst, das wird eine Nullrunde. Also da, Lucky Punch kann immer passieren, aber ich werde das Ding nicht ins Laufen bekommen. Das sind immer so, ja, bittere Pillen. Aber gerade hier auf diesem Podcast-Format muss ich mir ja die Zeit nehmen, um euch davor zu warnen, weil ihr habt natürlich den Faktor, ihr habt noch weniger Zeit wie ich, um eben mal eine Woche auf Deutsch gesagt zu verschenken. Also, wenn jetzt die konkrete Planung ansteht fürs Angeln, würde ich mir immer diese zwei Gewässertypen raussuchen. Flüsse oder ganz tiefe Stauseen, Tagebauten, was auch immer. Und dann das Zweite zu den Angeln. Sehr häufig habe ich dann die Erfahrung gemacht, was ich gerade gesagt habe, dass die Fische sehr gut fangbar sind, wirklich am Grund. Eben entweder in dieser Wohlfühlzone, in tiefen Stauseen oder auch im Flüssen, dass die dann wirklich anfangen zu sammeln. Das ist dann die Zeit fürs Boilie-Angeln, Pellet. Natürlich das, was die ein oder anderen auch machen mit diesen Fischabfällen. Viele von euch werden es schon probiert haben. Das ist aber komplett einmal an mir vorbeigegangen. Habe ich auch bis jetzt ganz wenig Erfahrung gesammelt. Damals am Po mit gehäckseltem Fisch oder kleingeschnittenem Fisch. Da hatte ich sogar mal einen Fisch gefangen, kann mich auch gut entsinnen. Es war eine Augusttour beim Jugendangeln oder vorm Jugendangeln. Muss man aber dazu sagen, das ist nie ins Laufen gekommen. Hat man Fisch gebracht, fertig. Was ich aber definitiv weiß, dass ich sehr gut im Hochsommer mit Boilies gefangen habe, beziehungsweise Pellets. Und hier, wie gesagt, achte dann wirklich darauf, die richtigen Zonen zu finden. Im Stausee, die hat man schon. Und jetzt zu den Flüssen, da ist natürlich erstmal wichtig, welchen Flusstyp beangelt ihr. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich zum Beispiel einen naturbelassenen Fluss befisch. Fällt mir jetzt zum Beispiel pauschal die Mulde ein. Oder ein Industriefluss wie die Elbe. Das sind zwei Paar Schuhe. Wir haben jetzt überall den Nachteil oder den Vorteil, je nachdem, wie ihr es sehen wollt, dass wir extrem niedrige Wasserstände haben. Das ist für kleine, naturbelassene Flüsse in meinen Augen wirklich ein Vorteil, weil ich dort die Standplätze von den Welsen werden immer kleiner. Und dann kann ich das noch mehr einschränken auf den Spot, wo die überhaupt sind, also dieser vermutete Standplatz. Und da muss man sich auch wieder die Arbeit machen, sich das mal anzuschauen vor Ort. Wie ist mein Gewässer beschaffen? Ist das bebaut mit viel Steinpackung oder ist es relativ naturbelassen? Und wenn ihr solche naturbelassenen Sachen habt, habt ihr eben diesen Vorteil, dass durch die geringen Niederschlagsmengen und die hohe Hitze viel Wasser verdunstet und ein Großteil des Gewässers sogar noch zusammenschrumpft, also der Gewässergröße. Und dann kann ich viele Passagen ausschließen, die dann eben nur noch 20 cm flach sind. Und dann habe ich gewisse Gumpen, wo ich weiß, da ist Wurzelwerk, das ist ein vermuteter Standplatz. Und jetzt ganz wichtig, nachts oder sehr häufig auch tagsüber weiß ich, dass es die Fische da drinnen gar nicht hat, sondern die liegen sehr oft in Kraut drinnen. Das habe ich schon ganz häufig gehabt. Und selbst wenn das nur knietief ist das Wasser, liegen dort eher Fische. Die stehen da mit dem Kopf meistens da drunter, habe ich sehr häufig zum Beispiel auch mal in der Saale beobachtet oder auch am Ebro, am Oberlauf und so weiter, dass die Fische nicht in den vermuteten tiefen Zonen lagen, sondern in diesem Flachwasserzonen, in diesem Gras drinnen. Gerade ja, diese Dämmerungsphasen und so, da ist Nahrung drinnen und so weiter, da gehen die dann lang. Und das ist für mich ein cooler Zeitpunkt, wenn das richtig warm ist, die Fische in solchen Gewässersystemen mit der Spinnrute zu beangeln. Das finde ich wirklich eine coole Sache, weil wir haben da mehrere Vorteile. Zum einen durch diese ja, niedrigen Wasserstände, wie gesagt, kann ich diese Spots, diese eigentlichen, schon mal ein bisschen eher eingrenzen. Und dann habe ich den Vorteil, ich kann meistens mit einem Wurf, mit der Spinnrute, so ein Gewässer komplett überwerfen. Und das natürlich top. Ich kann jeden vermuteten Platz so effektiv abfischen. Also sowohl die eine Uferseite wie auch die andere kann so auf der einen Seite die Gewässer, also die Spotwahl, ein bisschen eingrenzen. Und auf der anderen Seite kann ich dann auf passive Fische angeln, zum Beispiel grundnah mit einem Crankbait, der wirklich konstant über den Grund schrappt. Stört euch da nicht, wenn der immer wieder unten aufschlägt. Und gerade solche Gewässer sind dafür top, weil die halt durch diese fehlende Bebauung nicht so viel Hindernisse haben. Natürlich auch mal Holz und so, ist klar. Aber eben weniger wie zum Beispiel an der Elbe, wo ich so aufpassen muss, wenn ich am Ufer stehe. Da laufe ich mit jedem Wobbler sehr oft in die Steinpackung, weil die dann so weit reingeht durch das fehlende Wasser, dass ich sehr häufig Hänger da habe. Also von daher, das ist immer so ein Punkt, der gerade im Sommer funktioniert das sehr gut. Und wenn die Fische aktiv sein sollten und in diesem ganz flachen Wasser stehen sollten, dann kann ich sie dort auch sehr gut, ja, zum Beispiel mit einem Catpointer dann beangeln, der eben maximal auf einen Meter läuft, wenn überhaupt. Das kommt dann ein bisschen noch auf die Strömung an. Und scheut euch dabei wirklich nicht zu rauschen, auch mal abzuangeln, wo ihr auf Deutsch gesagt kaum stehen könnt. Weil mir auch einige Gewässerabschnitte ein, wo ich weiß, wenn das Wasser wirklich 25, 26 Grad Wassertemperatur hat und ich habe eben so eine Rausche, wo das so durchschießt, weil der Fluss eben eine Verengung hat, dann sind sehr häufig die Fische da drin. Da kommt Sauerstoff rein und dann liegen die wirklich flach. Und dann werft das auch wirklich kontinuierlich ab. Und da reicht eben eine Stunde angeln. Einmal 20, 30 Minuten den einen oder anderen vermuteten Standplatz abfischen, eine tiefe Kumbe vor Wotzelberg vielleicht. Und wenn das nicht geht, nehme ich dann die blaue Stunde, am besten für so ein Vorhaben, um Fische eben genau in dem Zeitpunkt, wo die Sonne verschwunden ist und es wird dunkel, nochmal aktiv solche Rauschen ab etc. pp. Auch gerade früh, wenn es hell wird. Und so tiefe Stauseen, das ist dann in meinen Augen wirklich jetzt nochmal ein guter Punkt für die Sommerfischerei, wirklich auch mal mit Futter an solche Fische zu kommen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, gerade durch das Karpfenangeln früher, dass es gerade der Hochsommer ist, wo ich mit Futter arbeiten kann. Da passiert nichts, da kann ich wirklich Futter einbringen, gerade wenn ich dann rausgefunden habe, wo diese ja, Wohlfühltemperaturzone ist, da kann ich dann wirklich auch mal füttern und das mache ich dann immer gleich, am besten 2-3 Mal vor dem eigentlichen Angeln. Und suche mir einen strategisch günstigen Platz. Was heißt das, wenn ich eine große Kiesgrube habe zum Beispiel, eine Landzunge, wo ich weiß, dass Fische drumherum ziehen. Und da fallen mir pauschal 3 Stück ein hier. Und solche Landzungen unter Wasser verfolge ich dann. Und wenn ich dann eben die Möglichkeit habe und weiß, diese Wohlfühlzonen liegen auf 12, 14, 10 Meter, 8 Meter, je nachdem, das müsst ihr messen. Da gibt's leider zurzeit, glaube ich, oder was heißt leider, aber mir fällt nur ein Gerät ein, was das überhaupt messen kann in 1,5-2 Meter Schritten, GTM 40. Ich habe ein uraltes noch, ich glaube, da gibt's aktuell eine ja, neue Version, aber das Prinzip ist dasselbe, man lässt das runter und das Gerät misst alle 2 Meter die Gewässertiefe und natürlich dementsprechend auch die Temperatur und so, kann man sehr schön sehen, ab wann dieser Break kommt, wo das Wasser dann kalt wird. Und das ist dann in meinen Augen sehr gut, wenn ich entweder so Plateaus habe, die auf dieser Gewässertiefe liegen, oder eben gerade sehr häufig solche Landzungen, wo ich weiß, dass die Fische da drumherum ziehen. Und dann füttere ich am liebsten 3-mal vor. Und auch, gerade wenn ich auch auf Wels unterwegs bin, mal die grobe Kelle mit Partikel. Gerade zum Anfang, also mit Weizen und Mais. Erstens mal durch die Kosten und zweitens mal, um erstmal einen Platz attraktiv zu machen. Für Brassen, Rotaugen, für alles Mögliche, damit da irgendwas passiert. Und das bringe ich dann wirklich mal, das können ruhig 10, 15 Kilo sein, also reiner Partikelmix und dann nochmal 4, 5 Kilo Boilies dazu. Am besten Boilies, steinhart, könnt ihr, ja, da habe ich jetzt, wie gesagt, da sind wir auch zurzeit immer noch dran am Testen. Fischmehlboilies, irgend sowas, auch relativ groß und lasst die vor dem eigentlichen Angeln nochmal durchtrocknen, dass die hart sind. weil das passiert sehr häufig, dass die Whales relativ spät erst auf so einem Platz dann aufmerksam werden, eben gerade erst durch diese Weißfischaktion Offenspot, dass die dann nach und nach sich erst dahin ziehen. Pellets kann man natürlich immer dazu füttern, aber durch die hohen Wassertemperaturen sind die natürlich auch schnell weg. Das ist dann eher was beim Angeln selber, dass ich die Boilie-Menge zurückfahre und eher Pellets fütter und dann auch wirklich alle 2-3 Stunden, um den Platz kontinuierlich mit Schwebteilchen zu versorgen. Und dann auch nochmal so ein Punkt, den vielleicht viele immer, ja, oder was heißt immer noch nicht, aber den viele nicht auf dem Zettel haben, gerade so Stauseen oder ja, so Tagebauten ist das Wasser sehr häufig klar. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, weil ich das gelernt habe als Jugendlicher beim Wettkampfangeln, dass ich Fische eben selten, wenn ich die auf dem Platz habe, noch durch Futter zum Biss animiere, sondern durch die Gewässertrübung. Und hier ist es sehr häufig wirklich einfach Sand, Lehm in den Eimer zurechtzurühren. Da könnt ihr dann alles Mögliche noch dazu machen, wenn ihr das wollt, Lockstoffe, Milchpulver, also geschroteter Mais, ein bisschen was, aber hauptsächlich geht es darum, um große Ballen mit Erde zu erzeugen und die zu füttern in regelmäßigen Abständen. Und das sorgt ganz einfach dafür, dass das Wasser trübe wird. Und das merken die Fische extrem, wirklich extrem. Und dadurch ist immer wie so ein Futterneid unter Wasser. Also das ist nochmal so gerade tagsüber, ja, die letzte Passion, was mir immer wieder auffällt, was die wenigsten Angler überhaupt noch kennen. Ich habe das gelernt zum Beispiel, weil ich viel Wettkampfangeln damals gemacht habe. Sobald ich einen Fisch gehakt hatte, damals mit der Schwingspitze noch, auch das ist lang her, aber ich habe das gelernt und dann hatte ich immer meinen normalen Futterballen und hatte links Erde liegen. Also auch Futterballen, aber eben durch Erde. Und sobald ein Biss kam, habe ich sofort immer Erde gefüttert. Warum? Das hängt damit zusammen, dass ja Weißfische als Schwarm kommen. Und in dem Moment, wo ich einen hake, wird der Schwarm auseinandergerissen. Und in dem Moment, wo da aber gleich wieder Erde reinfliegt, bleibt dieser Schwarm wieder da, weil da untereinander Futterneid entsteht. Und so konnte ich Fische länger auf dem Platz halten, obwohl wenig Köder am Grund lagen. Das ist so eine ganz einfache Taktik gewesen oder Fehlbisse oder verlorenen Fische. Zum Beispiel haben dann Brassen sehr oft so, ja, die, wie gesagt, die schießen dann so auseinander und reißen den Schwarm sehr oft auseinander, wenn man da mal eine Brasse weggehakt hat und so. Und um die eben zu halten, die anderen Fische, und um denen zu signalisieren, hier ist was zu holen, einfach nur Dreck füttern, wirklich Wolken durch die komplette Wassersäule entstehen lassen. Und das war wirklich immer sehr, sehr gut. Und auch beim Welsangeln sind das Kleinigkeiten, die kein Geld kosten. Auch nochmal so ein Tipp dazu mit diesem Milchpulver. Das habe ich sehr gern genommen. Gibt es in jedem Reifeisenbaumarkt. So, ja, Milchkälberersatzpulver ist das. Oder was auch sehr gut dafür war, war Blutmehl. Das ist staubtrocken. Und wenn man das mit reingerührt hat, das, ja, selbst auf 10 Meter Wassertiefe habe ich das an der Oberfläche noch gesehen, dass das eine komplette Wolke ist. Und wie gesagt, wenn ich dann merke, ich habe Weißfische auf dem Spot, beziehungsweise bin jetzt tagsüber angeln, Sonne geht auf, hab vielleicht, ja, nachts 2-3 Pieper gehabt von Weißfischen, die mir die Boilies klein fressen, dann wirklich viel auch mit Pellets füttern und gerade dann eben auch mal mit Dreck, gerade wenn die Gewässer sehr, sehr klar sind, wenn die Eutrophierung noch nicht fortgeschritten ist, diese Blaualgen, was wir am Anfang schon mal hatten, dann ist das sehr sinnvoll, um eben zu signalisieren, ja, da ist was zu holen, da ist Wuling, da ist viel los und dann kommt dieser Futterneid, da entsteht Krach unter Wasser und das zieht sehr häufig dann auch die Welse an, die da irgendwo im Freiwasser umhermachen und schießen sich dann auf so einen Platz ein und dann kann man dort auch sehr gut mit Boilies fangen. Das eigentliche Thema mit Boilies und Pellets lassen wir mal so ein bisschen außen vor, weil ich denke, das ist ein Thema für sich. Es ging jetzt wirklich rein nur mal um das Sommerangeln. Und da nochmal ganz kurz die Zusammenfassung, weil die meisten von euch haben ja eben nur 2-3 Tage Zeit maximal. Für den, der noch weniger Zeit hat, den aber seine Hausgewässer schnell zu erreichen, also erreichbar sind im Gegensatz zu mir, hier der erste wichtige Punkt, sucht euch kleine, am besten naturbelassene Flüsse aus, die ihr mit der Spinnrute abwerfen könnt. Wenn ihr wenig Zeit habt, geht natürlich nur, wenn ihr da innerhalb von, ja, sagen wir mal 20, 30 Minuten mit dem Auto hingefahren seid. Ansonsten ist das Quatsch. Aber das wäre mein erster Tipp. Und dann, wie gesagt, diese tieferen Bereiche, die sind von jedem von euch ganz schnell augenscheinlich zu finden. Sucht euch dann Köder aus, die wirklich konstant über den Grund arbeiten, um diese Fische eben, ja, so aufzuschrecken. Idealfall auch mal zu berühren, dass ein Aggressionsbiss kommt. Und dann die Taktik wechseln mit ganz flach laufenden Ködern im flachen Rauschen. Gerade wenn da Gras drinne steht, angelt das ab. Hier nochmal ein wichtiger Tipp, weil mir das selber mehr wie einmal passiert ist. Nachteil, man muss natürlich erstmal ins Gewässer kommen. Und ich weiß zum Beispiel vom Gewässer, was ich sehr gerne beangel, ist zwar jetzt eine gute Phase, aber das ist so zugewachsen mit Donnen, mit Hecken, mit allen möglichen, dass es extrem schwer fällt, da überhaupt ans Wasser zu kommen. Und da kann das echt ein Krampf sein. Dann sind zwar die Bedingungen gut, um dort zu angeln, aber die Herangehensweise, um da überhaupt hinzukommen, ist so schwer, dass man sich vorher die Füße fast bricht und man natürlich auffällt. Wenn man dann erstmal 3 Meter eine Uferböschung runterkraxeln muss und da hängen noch Bäume übers Wasser und da brechen mir noch 5 Äste ab und die fliegen erstmal ins Wasser. Ja, da habe ich für so viel Aufsehen gesorgt unter Wasser, dass ich schon mehr wie einmal eine große Staubwolke gesehen habe, wo die Fische abgehauen sind, ehe ich am Wasser war. Also das ist ganz wichtig, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, so leise wie möglich überhaupt da dran zu kommen. Also hier noch, das ist wirklich wichtig, weil mir das so oft passiert ist, habe ich auch letztes Jahr, glaube ich, nochmal einen Film darüber gemacht, wo mir das selber erst wieder passiert war. Das war dann aber eine Steinpackung, wo die Fische presse in dieser Uferkante drin lagen. Ja, und ich hatte es mir zwar gedacht, aber wo ich dann dort war, ich nur noch den Schwall gesehen, die Schwanzflosse und da war er weg. Deswegen, wenn ihr so kleine Flüsse habt, die für euch schnell zu erreichen sind, das regelmäßig machen, gerade in diesen Dämmerungsphasen, die blaue Stunde, frühs, wenn es hell wird oder abends, wenn es dunkel wird. Und dann auf der anderen Seite für die Leute, die diese Tagebauten haben, große tiefe Stauseen, Kiesgruben, dann ist das auch die Methode, wirklich in meinen Augen mal füttern, Fische auf einen gewissen Spot ziehen und das funktioniert aber nur, wenn sich Wohlfühlzonen rauskristallisieren. Also macht das nicht nur auf 2 Meter, sondern lotet vorher das wirklich aus. Gibt es eine Sprungschicht? Gibt es eine Gewässertiefe, wo die Temperatur konstant ist? Zwischen, wie gesagt, hatte ich euch am Anfang erklärt, zwischen 14 bis 16 Grad, das merkt ihr sehr, sehr häufig, das ist so die Wohlfühltemperatur und 2-3 Meter tiefer wird es dann auf einmal einstellig und dann ist diese Zone tot, also übertrieben gesagt tot, dann fressen die Fische dort nicht. Aber in dieser Wohlfühltemperaturzone, wenn ihr die gefunden habt, da würde ich dann füttern, idealerweise große Landzungen, die ins Wasser gehen, wenn ihr mit einem Freund unterwegs seid, könnt ihr die dann abfischen, zum Beispiel 12, 14, 15, 16 Meter, wenn ihr dort die Fische, also die Temperaturzone gefunden habt, oder eben 8, 9, 10, 11, je nachdem, aber sehr häufig sind im Sommer diese Temperaturzonen tief, relativ tief, und die müsst ihr finden und dann, wie gesagt, 2-3 Mal vorfüttern, viel Partikel, viel steinharte Boilies, auch relativ groß, 24 mm, sowas 30, relativ wenig Köder, aber steinhart, lasst die durchtrocknen und beim eigentlichen Angeln mit Pellets füttern, Boilies ein bisschen reduzieren, idealerweise immer irgendwas, was schwimmt, Dumbles auf den eigentlichen Hakenköder zu setzen, damit ihr das leichter einsaugen kann, experimentiert mit der Vorfachlänge, experimentiert mit dem Blein. Ist nämlich auch so ein Punkt, fischig fest oder durchlaufen, da gibt es noch nicht den Stein der Weisen. Ich habe sowohl mit den eingefangen wie auch mit den anderen, stehe aber definitiv auf ein festes Bleisystem. Aber wenn ich Fehlbisse bekommen sollte und die gibt es, dann ist auch mal sinnvoll, das Durchlaufen zu fischen. Das sind alles so Sachen. Und hier nochmal ein Punkt, den ich auch wirklich, wo ich denke, das ist wichtig, senkt die Schnüre ab. Also, dass die Schnur nicht durchgespannt auf diesen Spot läuft. Das sind immer so Punkte, es kommt natürlich immer drauf an, wie weit draußen so eine Landzunge ist. Aber wenn es irgendwie geht, senke ich die Schnüre ab, damit das flach liegt, damit die Fische, die da drüber ziehen, egal was das jetzt ist, Weißfisch, der Wels, der Karpfen, was auch immer, damit die eben nicht verschreckt werden, wenn die mit einer Schnur in Berührung kommen. Das ist mir auch noch immer wichtig. Und dann, wie gesagt, mache ich auch sehr gerne, wenn ich so Pieper bekomme, Rupfer von Brassen, Döbeln, was auch immer, dann füttere ich sehr gerne noch Dreck dazu. Also wirklich so große, ja, Schlammbatzen und verfeine das gerne noch, um so große, ja, trübe Wasserzonen zu erzeugen. Und die sorgen dafür, dass das noch mehr Fisch anzieht und dem folgen die Wels. Egal wie weit die dann weg sind, die werden darauf aufmerksam, weil die im Sommer einen hohen Stoffwechsel haben, große Strecken jetzt zurücklegen. Die meisten Fische sind zwar Freiwasserfische in solchen Gewässern, aber die ziehen an diesen Landzungen oder Plateaus auch regelmäßig vorbei, weil die dort eben auch Futterfische finden. Und gerade wenn dann im Flachwasser Gras noch stehen sollte, dann ist das definitiv ein absoluter Hotspot. Fallen mir auch wieder sofort 5 Spots ein, auf sehr großen Tagebauten, wo ich unterwegs war, wo die Grauzone bis auf 6 Meter im Sommer geht. Und da stehen dann nachts die Futterfische, weil die diesen Schutz suchen. Und davor, wie gesagt, diese tiefen Zonen dann auszukundschaften, wo diese Wohlfühltemperatur ist und da Futter einzubringen, das ist dann eigentlich ein Garant für den Hochsommer, um eben beim Ansitzfischen einen Fisch zu fangen. Ja, alles in allem wollen wir das nicht zu sehr ausdehnen. Ich hoffe, es waren viele Tipps, nicht nur für den Thomas dabei, Hochsee macht man natürlich noch nicht. Ansonsten sage ich erstmal wieder der Community, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für die vielen Kommentare, gerade über Instagram. Wenn ihr Anregungen habt, Kritik, was auch immer, schreibt mir am besten dazu direkt über Instagram, das ist der beste Weg, und dann nehmen wir uns das hier wieder in eins der neuen Podcast-Folgen vor. Ich sage euch viel Petri Heil im Wasser, euer Benny, alles Gute, ciao.